Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Kreuzheben, der ultimative Guide zur perfekten Technik. Und was tun, wenn Lifts im Training gefailt werden?
Das ist schon geil. Weil das einfach so unglaublich, unglaublich spannend war.
Aber es ist schon geil.
Einfach erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum BirdGang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk. Mir gegenüber in unserem virtuellen Studio sitzen meine reizenden Co-Hosts Nonstantin Kovac und Raximilian Mabe. Herzlich willkommen.
Hallo.
Guten Tag, Freunde.
Wie geht's euch an diesem wunderschönen Tag?
Mir geht's wundervoll. Das Leben ist gut. Ist einfach gut. Einfach gut.
Das ist ja wirklich mal eine freudige Nachricht.
Ich habe einfach nicht zu beschweren. Maxi, wie geht's dir?
Auch alles super an meiner Front.
Geil.
An meiner Front. Dir? Bei mir ist auch alles super.
Boah, was ein super Tag. Super.
Heute bei allen alles super. Heute ist super Tag, heute ist super Podcast. Wir sprechen mit euch übers Kreuzheben, haben wir uns vorgenommen. Wir sind euch noch ein bisschen was schuldig, weil wir die anderen Lifts ja schon sehr detailliert durchgesprochen haben. Müssen wir heute noch, nachdem wir die letzten Wochen thematisch etwas eingespannt waren, mag man fast sagen, widmen wir die heutige Folge dem Kreuzheben. Und natürlich haben wir da das große Glück, den Deadlift-Specialist himself, the human ape, Conan Novak hier im Podcast sitzen zu haben, der uns da natürlich den ein oder anderen hilfreichen Tipp hoffentlich mitgeben kann. Ansonsten,
bitte kündige mich nie wieder so an, Volk. Danke.
Womit? Deadlift Specialist. Okay, machen wir.
Technik-Check.
Ja, wir haben ja schon bei unseren anderen zwei Folgen so ein bisschen den Fokus darauf gelegt, worauf wir achten, wenn wir mit Athleten umgehen, im Programming, im Coaching, was Technik angeht, Technik fokussiert. Ja, ein paar Sachen schon besprochen und das Gleiche machen wir eben auch nochmal für den Deadlift. Und weil die anderen zwei Folgen gut angekommen sind und wir da super positives Feedback bekommen haben, geht's natürlich weiter mit dem Deadlift. Und ich würde sagen, wir fangen eigentlich mal. Boah, mit was fangen wir an? Das ist schwierig, ne? Weil dann
ihr braucht eine Hantel. Das ist wichtig.
Wow. Okay.
Ja. Hat er vergessen, eine Hantel aufzubauen beim Deadliften? Das gucke ich immer als erstes.
Sowas passiert. Und dann stehst du da auf der leeren Plattform und
ziehst naja, Luft.
Auf jeden Fall, mal angenommen, die Hantel ist jetzt schon aufgebaut, die liegt da jetzt so, wie treten wir denn da ran?
Ich würde mal, dass wir das hier nicht zu sehr ins Detail gehen, jetzt mal von einem Anfänger ausgehen oder eher so Anfängern. Ansonsten wäre es ja wahrscheinlich sehr spezifisch und was wir da so beobachten, wenn man einem Anfänger Standbreite erklären soll, ich gehe jetzt erstmal von conventional aus, würde ich sagen, die meisten stehen erstmal zu breit, wenn die Anfänger sind. Die stellen sich dann so ein bisschen, als würden die eine Kiste aufheben, also als würden sie so einen Frog, so muss man fast schon machen. Und tendenziell sollte man, ich denke mal, mit einer Standweite anfangen, die jetzt nicht so weiter ist als schulterweit, ne? So ein entspannter Stand, meistens noch ein Tick enger bei Conventional. Füße leicht nach außen gedreht, hätte ich gesagt. Und die meisten haben die Hantel zu weit vorpositioniert. Das heißt, sie haben sie dann irgendwie über den Zehenspitzen und wie auch in vielen anderen Lifts wollen wir über den Midfoot bleiben, im Schwerpunkt vor allen Dingen. Und das ist dann meistens bei Schuhen so auf Schnürsenkelhöhe.
Okay. Ich gehe auf jeden Fall damit. Ich finde, es gibt so ein bisschen die, also was ich mir immer anschaue, jetzt ob live oder in einem Video, ist beim Reinspannen in die Hantel, wie viel, ich sag mal, horizontalen Weg eigentlich die Knie überwinden, also wie weit die Knie wirklich nach vorne gehen. Wenn jemand jetzt zum Beispiel, ich sag mal, im Sumo super breit steht, die Knie sehr weit nach außen drückt und einfach kaum Weg nach vorne hat mit den Knien, mit den Unterschenkeln, dann kannst du natürlich viel, viel näher an der Hantel stehen. Wobei jetzt jemand, der vielleicht eher in einem engeren Stand im Sumo hebt und einfach sich beim Einspannen, beim reinen Wedgen, die Knie weiter nach vorne bewegt oder die Knie generell weiter mehr Bewegung haben, mehr Bewegungsradius haben, dann ist es natürlich besser, ein bisschen weiter weg zu stehen, weil sonst hast du sehr schnell das Problem, dass du die Stange so ein bisschen nach vorne kickst mit deinen Schienbeinen, wenn sie zu nah ist Und dadurch bringst du dich natürlich komplett aus der Position raus. Und das ist ja wirklich kompletter Quatsch.
Ja, kommen wir gleich auch so ein bisschen zur Hüfthöhe. Ne? Das hat ja auch ein bisschen Einfluss darauf. Wenn man sich zu tief reinsetzt und versucht, das Gewicht quasi hoch zu squatten, sieht man ja auch mal, also einmal kann das Problem sein, dass man zu nah an der Hantel steht. Zweites wäre, wenn man sich zu tief reinsetzt und dadurch die Knie sehr weit vorkommen und die Hantel so ein bisschen wegrollen lassen. Ich glaube, das ist auch so ein guter Startpunkt. Eigentlich war ja mal die Technikreihe gedacht, so worauf gucken wir, ne, wenn es ein Athlet ein Video sendet.
Genau.
Und ich würde es auch eher so aufziehen, anstatt jetzt hier ein komplettes Tutorial zu machen. Und eine Sache, denke ich mal, vor allen Dingen bei Anfängern, ich gucke mir halt an, wie bewegt sich die Hüfte, sobald die Hantel den Boden verlässt. Und tendenziell, wenn die Hüfte erstmal nach oben schießt oder nach vorne schießt, ohne dass sich die Hantel eigentlich vom Boden bewegt, ist es immer meistens ein Indiz, dass der Athlet sich zu tief reingesetzt hat. Mhm. Jetzt kann man auch ein bisschen unterscheiden. Also es geht auch meistens einher damit, dass die Hantel vielleicht ein bisschen vorgekickt wird. Jetzt kann man noch ein bisschen unterscheiden, wie man das am besten behebt oder worauf man, also meistens ist es ja nur ein Symptom quasi, dass die Hüfte zu tief sitzt. Und ich versuche das meistens zu probieren, dass man dann halt mehr Slack-Pull anwendet, mehr schon Vorspannung in die Hantel bringt, dass die Hüfte erst gar nicht so tief fallen kann.
Das ist tatsächlich eine Sache, die ich, glaube ich, am meisten oder am problematischsten finde. Das ist auch egal, ob Sumo oder Conventional. Es wird immer so eine optisch sehr schöne Position gesucht oder ein optisch sehr schönes Heben gesucht. Und optisch sehr schön ist aber nicht immer effizient. Und da ist dann zum Beispiel so die Sache, wenn du dich wirklich schön reinspannst und hast zum Beispiel eine höhere Hüftposition einfach, das ist aber deine stärkste Position, dann ist es ja ideal. Es sieht vielleicht dann nicht super schön aus, es sieht dann vielleicht nicht super aufrecht aus, aber wenn es stark ist und funktioniert und vor allem auch langfristig funktioniert und du damit langfristig schmerzfrei auch Progress machen kannst, ist das nämlich schon mal genau das, nach was man eigentlich suchen sollte. Und man schaut sich dann immer so schöne Heber an. Also im Sumo fällt mir jetzt zum Beispiel ein, Shoutout letzte Folge, Herr Emil Kruste. Der hat ja wirklich ein sehr schönes Sumo. Er hat ein sehr schönes Conventional. Ich überlege gerade, wer fällt mir euch da ein?
Messiah.
Genau, zum Beispiel, ja, genau.
Nathaniel, also Nathaniel Messiah, Messiah jetzt, nicht der Messias. Also
der jetzt die.
Also der Delif Messias, ja, aber nicht der, also nicht der klassische. Ihr wisst schon, was ich meine, Messias.
Okay, okay, danke.
Willst du jetzt Kreuzheben-Witze machen?
Oder Crossfit, ja.
Okay, könnt ihr jetzt hier alle mal ganz kurz die Fresse halten?
back to topic mal wieder ganz kurz.
Der ja wirklich ein sehr, sehr schönes Conventional hat. Der ist jetzt auch erst 93 Kilo Junior World Champion geworden. Richtig cool. Richtig schön zu sehen. Und der hat ein sehr, sehr schönes Conventional. Und
ist ja auch dein Teammate, ne? So mehr oder weniger.
Das ist ja basically mein Teammate, ja. Also mein Team-Own-Mate.
Quasi beste Freunde, wenn man so will.
Also ja. Wir sind wirklich für Videopodcast-Zuschauer Handshake-Emoji. Nee, und
ja, die schreiben bestimmt ständig, die beiden. Also wie Kona halt mit jedem Menschen auf der Welt schon öfter geschrieben
richtig
hat.
Ey, wir müssen kurz mal Pause machen, mein Bruder Nathaniel ruft gerade an. Hallo? Ja, Bruder, ich bin gerade im Podcast, ich quatsch später nochmal, ne? Wir treffen uns.
Kein Problem, du kannst mich
immer
anrufen, kein Problem.
Ich hasse euch beide gerade, ehrlich, dass ihr meine schöne Geschichte hier komplett zersaut. Also, jetzt nochmal als Beispiel jetzt gerade vom Sumo. Wir haben ein sehr schönes Sumo von Emil Krustev. Sieht optisch sehr schön aus, super aufrecht, super breiter Stand, Knie weit nach außen, ist ja auch stark. Und dagegen vielleicht so als so ein Gegenpart Nick Manders, wer den kennt, n.manders auf Instagram, Meme Lord und kanadischer 83er. Lifter und der hat natürlich auch einen optisch sehr schönen Deadlift, aber der hat zum Beispiel eine viel, viel höhere Hüftposition, startet auch aufrecht, aber es ist trotzdem mit viel mehr Hinge verbunden als jetzt zum Beispiel so ein Emil Krustev. Also ja, das sind so die Sachen, die man da sieht.
Hast du gerade schön so im Sinne von optisch gut anzusehen, sehr aufrecht gemeint oder eher in effizienter Technik?
Eher in, wenn man an Sumo denkt, wahrscheinlich immer super aufrecht, super Knie weit nach außen, breiter Stand. Ja, eher optisch schön so.
Das funktioniert halt nicht bei jedem und deswegen darf man nicht versuchen, irgendeine Form in seinem Kopf herzustellen. Ich habe hier gerade mein Schachbrett neben mir stehen und da gab es damals in einem Schachbuch einen guten Satz so, du spielst nicht, was du willst, sondern eigentlich diktiert dir die Stellung, was du zu spielen hast. Und jetzt, pass auf, jetzt mache ich den Sprung zum Sumo-Deadlift. Ne? Ich glaube, viele liften ein bisschen wie beim Gewichtheben, dass sie sich quasi gegen die Hantel spannen wollen und dann die Hantel irgendwo hinbewegen wollen mit ihrem Körpergewicht. Also irgendwie gegen die Hantel arbeiten und dir diktieren, wo sie hin soll. Und ich bin immer mehr, oder ich fand das jetzt immer eine ganz gute Erklärung, dass man sagt, man kann nicht die Hantel irgendwo hinziehen, wo man will. Und wenn die Hantel abhebt und die zieht einen nach vorne, man will vielleicht irgendwann mal stärker werden und mal 100 Kilo mehr heben, dann wird dann nicht die Lösung sein, dass man die Hantel einfach noch mehr in sich reinzieht, sondern eigentlich diktiert die Hantel, wo deine Startposition sein soll. Und ein ganz häufiger Fehler ist, die Leute setzen sich ein Stück zu tief rein, ziehen das Gewicht hoch, es zieht sie erstmal nach vorne und die Schlussfolgerung ist dann, oh okay, krass, die zieht mich nach vorne, ich muss mich noch mehr nach hinten setzen und noch mehr gegenziehen, noch mehr den Latt reinspannen und verhindern, dass die Hantel mich nach vorne zieht. Und die eigentliche Schlussfolgerung sollte sein, du musst dahin, wo die Hantel dich hinhaben will. Also der optimale Lift-Off sieht halt eben nicht so aus, als würde sich die Hüfte erstmal nach vorne schießen oder als würde der Oberkörper erstmal nach vorne fallen, sondern die Position verbleibt eigentlich unverändert. Man hat halt erstmal diese Parallelverschiebung. Das heißt, man bewegt sich eigentlich nur gerade nach oben. Und das kann man als Lifter eigentlich übersetzt am besten merken, weil man kann ja nicht gleichzeitig das Video angucken und korrigieren. Ist eigentlich immer die Frage, zieht dich die Hantel einfach nur gerade nach unten? Wirkt die Hantel, wenn du abhebst vom Boden, nur nach unten? Wenn die dich nach vorne oder nach hinten zieht, dann ist das ein Problem mit der Startposition. Und dann kann man nicht die Hantel irgendwo hinzwingen, sondern muss sich halt quasi der Hantel beugen und diktieren lassen, wo man starten soll. Was meistens in dem Fall eben weiter vorgelehnt ist, ein bisschen mehr über die Hantel, höhere Hüfte und nicht so doll dahinter hingekniet wie irgendwelche Mini-Deadlifter, die halt die perfekten Hebel haben.
Ich unterstreiche da gleich mal deinen Untertanenstolz. Man kann sich ein bisschen vielleicht so vorstellen, wir haben jetzt bei uns im Gym eine neue Bell Squat und bei der Bell Squat kann man tatsächlich richtig geil üben, sich Sumo hinzustellen und Druckpunkte im Fuß zum Beispiel zu suchen, weil man sich da nicht so viele Gedanken machen muss, wie man das Gewicht jetzt an den Armen positioniert, um möglichst, wartet Leute, ich muss hier ganz kurz eine Bizeps-Pose machen. So, Corona hat gerade ein Foto gemacht. Ja, man muss sich nicht drüber Gedanken machen, wo man jetzt die Hantel an den Armen anhängt und wie man die Arme positioniert, sondern man kann sich wirklich von dem Gewicht einfach mal runterziehen lassen und versuchen, seinen Oberkörper so zu positionieren, wie man denkt, dass es sinnvoll ist. Und das Gewicht zieht einen dann an der Hüfte runter. Also kleine Zeitempfehlung für Assistenzübungen fürs Kreuzheben. Einfach so Sumo Belt Squat High Volume Zeugs. Nah am Muskelversagen.
Ja, auch generell finde ich so exzentrische Variationen, wo man ein langsames Tempo beim Absetzen hat, sehr gut, damit man einmal in diese Position kommt, wo das Gewicht dich halt nur nach unten zieht. Weil bei diesen, wenn du halt 4 Sekunden oder 3 Sekunden ablassen musst, dann schaffst du es halt nicht, mit deinem Latt das Gewicht in dich reinzuziehen oder dich irgendwie das runter zu squatten. Da lässt du dich von dem Gewicht genau in diese Position ziehen und versuchst dir die halt zu merken und das dann beim nächsten Lift wieder herzustellen. Finde ich eigentlich eine ganz gute Variation dafür.
D'accord.
Ich schau ganz kurz, warte, was wir jetzt als nächstes haben. Oh nee, ich will jetzt nicht den Griff machen, dann kriegt Falk wieder, wenn er sagt, Mix ist...
Nee, komm. Ja, Kona, erzähl doch mal, was ist denn dein Lieblingsgriff?
Mein Lieblingsgriff ist tatsächlich der am besten funktioniert.
Ja.
Das sei es Hook oder sei es Mixed. Und ich habe jetzt wieder einen Athleten vor 2 Wochen auf Mixed umgestellt. Aber mein Bruder. Falk, ganz ruhig, ganz ruhig. Eine Athletin habe ich auch auf Hook umgestellt vor 3 Wochen und es funktioniert auch sehr gut.
Ja, ich habe auch zwei Athleten, die Hook heben und bei denen funktioniert es bisher. Also eine Shoutout Sven, bei dem funktioniert es einfach wirklich immer, weil der einen guten Kilometer langen Daumen hat. Und der andere Sami, der ist einfach damit noch nicht so sehr auf die Fresse geflogen, deshalb lassen wir das auch erstmal drin. Aber ja. Ja, ihr solltet auf jeden Fall den Griff wählen, mit dem ihr euch sicher fühlt und gut in Position kommt. Und wo ihr euch drauf verlassen könnt, dass der hält. Also Training ist das eine, wenn ihr im Wettkampf steht und euch die Hantel aus der Hand fliegt, ist es ungünstig.
Das Ding ist, jeder gute Männer-Podcast, das Ding ist, es war jetzt so ein bisschen, glaube ich, auch mal so ein Trend, so ein kleiner Trend, den man irgendwie gesehen hat, dass jemand sagt, hey, der und der Griff ist cool, sei es jetzt Mixed oder Hook und ihr müsst unbedingt das machen, weil, und dann jeder so, oh ja, ich sollte jetzt unbedingt das machen, weil. Aber es ist eben, wie Falk sagt, wenn sie es gut anfühlt, wenn es reliabel ist, also wenn der Griff auch wirklich hält und wenn es funktioniert, dann ist es der ideale Griff. Also ich zum Beispiel als jemand, der sehr viel im Hook hebt, also ich hebe eigentlich alles bis auf meine Conventional-Sachen die Woche im Hook. Ja, also Conventional und Hook, es tut echt weh. Weiß nicht. Weib ich nicht so mit. Glaube ich, wäre cool, aber reicht dann, wenn ich die anderen zwei Tage noch im Hook hebe. Aber
schon okay.
Da ist zum Beispiel so eine Sache. Ich muss sagen, ich habe letztens mal Mixed mal spaßenshalber probiert. Das für mich funktioniert zum Beispiel von der Mobilität her gar nicht mehr. Also ich kriege meinen Arm nicht in diese Position gedreht, ohne dass ich so viel Spannung auf den Bizeps habe, dass ich wirklich bei 120 Kilo gedacht habe, der reißt mir gleich ab. Also es hat so einen Zug drauf gegeben. Und noch dazu kann ich das einfach in meinem Sumo gerade noch nicht, klar, durch fehlende Übung, umsetzen, wie ich da auslocke. Also ich bleib da irgendwie richtig komisch hängen am Oberschenkel, der andere Arm macht irgendwie auch irgendwas anderes. Also ja, ich glaube, wenn ich irgendwann mal Mixed heben müsste, weil, keine Ahnung, aus irgendwelchen Issues, habe ich richtig Probleme. Dann
oder hebst einfach Konvi.
Klopf auf Holz.
Aber ist ja auch, ich habe jetzt auch einen umgestellt auf Hook, weil der auch dann Schmerzen hatte und wir haben es auch nicht hinbekommen mit locker lassen und weiß ich nicht. Und finde ich dann auch okay, man muss dann halt an jeweiligen Griff arbeiten. Es sollte halt einen guten Grund haben, ne? Und um das Thema mal direkt überzuleiten beim Griff, wie geht ihr denn die Griff weiter an?
Nach Personenweite.
So eng wie möglich, so weit wie nötig.
Also vor allen Dingen bei Heavyweights ist es ja wirklich ein Problem, dass die nicht optimal eng greifen können. Auch bei extrem starken Leuten. Ich hatte jetzt bei PRS auch so eine Case Study gesehen, dass sie die Hantel nicht in den Lockout bekommen hat, mit einem normal engen Griff, der jetzt nicht super eng war, weil einfach der Bizeps im Weg war. Also er hat dann immer beim Lockout quasi die Hantel angezogen, damit der Bizeps einfach zur Seite geht und er dann halt an seinem Oberkörper dann vorbei bekommt, den Bizeps. Und das ist ihm dann irgendwie aus einer Frontperspektive aufgefallen und dann haben die ihn halt noch weiter greifen lassen, damit er überhaupt erstmal um den Lockout bekommt. Also bei den schweren Jungs oder bei den richtig starken Jungs kann das einfach mal ein organisatorisches Problem sein. Ansonsten bin ich auch so eng greifen wie möglich. Man muss aber sagen, irgendwann kommt halt der Part, wo man auf dem Smoothen greift. Beziehungsweise wenn man jetzt sehr breiten Schultergürtel hat, es ist halt vielleicht diskutierbar, wie eng man greifen sollte. Bei Sumo zum Beispiel bringt es halt dann auch sehr viel, weil man die Schulter dann, glaube ich, sehr gut in die Protraktion bringen kann. Und desto enger man greift, desto kürzer wird der Weg, desto mehr biegt sich auch die Hantel durch, was einem nochmal mehr Weg bringt und mehr, sag ich mal, Effizienz beim Slackpull. Aber ja, ich weiß gar nicht. Habt ihr jemanden, der auf den Smoothen greift? Also ich habe viele Frauen, die komplett innerhalb des Nörlings greifen, also nicht auf den Nörling.
Also jetzt nicht komplett, aber bei mir ist der letzte Finger, der auf der Riffelung ist, auf der Rändelung, ist der Ringfinger. Der Rest ist auf dem Smooth.
Okay, also ich habe das Problem tatsächlich gar nicht. Bei mir greifen alle, auch die Frauen, wenigstens zum Großteil auf dem Nörling. Wenn mal vielleicht so irgendwie Zeigefinger noch drüber oder so. Aber ansonsten gar kein Thema.
Ich hatte letztens auch eine Athletin, die hat aus irgendeinem Grund sehr breit gegriffen. Also sehr, sehr, wirklich, ich schätze mal so, wenn du an der Standard Powerbar, wenn du die anschaust, wären es bestimmt so von der Rändelung entfernt 2-3 Finger vielleicht breiter als die Riffelung innen sein, wenn ihr euch ungefähr vorstellen könnt, was ich gerade meine. Also schon relativ breit. Ich würde jetzt nicht sagen, das war hier ein Snatchgrip RDL, aber es ging auf jeden Fall in die Richtung, so wenn sich jemand das extrem vorstellen möchte, was ich hier damit meine. Und also ich habe halt den Grund nicht verstanden. Sie hat es jetzt umgestellt, hat gesagt, es fühlt sich besser an. Das ist, ja. Also,
ja, passt ja.
Hab ich gar nicht. Das sind auch so, zum Beispiel so Sachen, das checkt man als Coach irgendwann. Manche Athleten machen einfach Sachen, weil sie sie machen, aber sie verstehen auch nicht, wieso sie sie machen. Sondern es ist dann einfach, ja, ich greife halt da. Aber warum greifst denn du da? Ja, weil ich habe da schon immer gegriffen. Aber ich meine, so drei Finger enger greifen in dem Moment können halt für manche mehr, für manche weniger sehr viel ROM bedeuten, die du dir auch einsparst oder die vielleicht dein Lockout besser machen. Das ist es halt schon wert. Und es sind nur drei Finger, aber drei Finger können da halt schon sehr viel bewirken.
Also vor allen Dingen auch, es ist halt eben nicht nur die Wegersparnis durch den Winkel halt, dass der kleiner wird, sondern, größer, wie auch immer. Du kriegst halt wirklich mehr Biegung in die Stange und du kannst deine Schultern halt viel mehr langziehen lassen. Also es macht wirklich, also drei Finger machen dann wirklich einen riesigen Unterschied. Und das ist ja nicht nur die kurzfristige Verbesserung, dass man dann halt irgendwie 2-3 Zentimeter höher starten kann. Es ist ja auch einfach, dass man aufrechter ist und dadurch vielleicht auch mehr Volumen vertragen kann oder weniger Ermüdung generiert beim Deadliften. Dann kann man vielleicht wieder mehr Squat-Volumen vertragen. Also das kann schon große Auswirkungen haben.
Genau.
Auf jeden Fall mal testen.
Was auch eine sehr große Auswirkung haben kann, ist natürlich die Fußposition. Also wo du im Endeffekt deine Füße hinzeigen lässt. Also im Sumo natürlich etwas relevanter als im Conventional. Ob die Zehen jetzt mehr nach außen, mehr nach innen zeigen. Aber auch im Conventional ist es nicht unwichtig, ob du da so ein Entchen-Deadlift machst oder ob die Füße da komplett nach vorne zeigen. Wie seht ihr das? Was gibt's für euch da was, ich sag mal, ein besser und ein schlechter ist?
Also, ich hatte jetzt auch mit meinem, ich bin jetzt hier wieder beim Physio, Grüße raus, scheint aber sehr gut zu funktionieren. Hier ist Tom von Performotion und er hat auch direkt Grüße gesagt, das ist ja so ein bisschen den ihr Ansatz, dass man sagt, sie versuchen nicht einen zu einer Technik hinzubiegen, sie gucken halt, bei welcher Technik man sich stark fühlt und versuchen die halt mit Assistenzen zu unterstützen, weil sie gesagt haben, es gibt halt einfach riesige Unterschiede bei der Elite auch, wer mit welcher Technik mehr Kraft aufbringen kann. Und da meinte er zum Beispiel auch, es gibt halt Leute, die eher diesen Füße sehr weit nach außen gedreht, Knie sehr weit außen, so große Hüftöffnungen, die davon halt sehr profitieren. Und es gibt halt Lifter, die eher die Füße so nach vorne gedreht haben, Knie vielleicht mehr innen mehr innen sind. Und da gibt es wirklich individuelle Unterschiede. Ich würde immer anfangen mit, auch mit ähnlich wie beim Squat, dass man die Fußrichtung dieselbe Richtung hat, in die der Oberschenkel zeigt. Sollte man sich dann von da aus besser fühlen, die Füße mehr geradeaus zeigen zu lassen, ist das eine Option. Ich glaube, mehr nach außen zeigen lassen als der Oberschenkel ist Quatsch. Aber ja, es gibt ja wirklich Leute, die sehr breit stehen und dann trotzdem die Füße sehr gerade haben. Das hat dann immer sehr viel zu tun, glaube ich, wie der Oberschenkel, in welcher Position der mehr Kraft aufbringen kann, wo der geringere Weg ein Vorteil ist. Und bei anderen ist einfach eher die Kraft, die man reinbringen kann, der größere Hebel.
Ich habe da zum Beispiel für mich selber gemerkt, dass ein etwas breiterer Stand mir im Conventional mehr taugt. Also breiter, ist jetzt kein Strongman-Pull, aber auf jeden Fall, glaube ich, breiter, als ich jetzt gerade die ersten Male mir gedacht habe, dass es angenehm anfühlt. Erlaubt mir aber gefühlt mehr Push über die Quads zu generieren oder mehr Push in den Boden zu generieren. Und hat auch gefühlt, schont das bisschen meine Hüfte, weil ich da immer so ein paar Probleme habe mit der internalen Rotation. Und das kann ich da viel besser umsetzen, als wenn ich zu eng stehe. Also das ist ja recht interessant zu sehen, dass da so ein paar Fußbreiten, paar Zentimeter schon so viel ausmachen.
Ich habe das aber sogar auch beim RDL oder Stiff-Legged Deadlift, dass ich gemerkt habe, wenn ich ein bisschen breiter stehe und auch breiter greife, funktioniert das für mich irgendwie besser. Also auch gar nicht wegen Push, weil da ist ja dann wirklich nur Pull. Und kann man wirklich mal experimentieren, wo man effizientesten ist.
So, Push-Pull, Maxi. Was willst du damit sagen?
Ich glaube, eines der größten Probleme beim Deadlift oder beim Kreuzheben ist, dass die meisten sehr stark an eine Zugbewegung denken. Und es ist sehr selten, dass jemand zu viel Push hat und gar nicht keine Zugkomponente oder keine Hinge-Komponente, meine ich jetzt, oder keine Hüftöffnungskomponente. Aber ich finde, die meisten Leute versuchen, vor allen Dingen beim Conventional, sehr stark in ADL vom Boden draus zu machen. Also meistens setzen sie auch zu tief rein, fliegen wieder hoch und dann machen sie wirklich komplett einen Stiff-Legged Deadlift. Und das liegt daran, dass man meiner Meinung nach den Deadlift viel mehr als ein Push-Movement sehen sollte, weil die, wie gesagt, die Pull oder ist ja eher eine Hüftöffnungskomponente, die kommt fast immer automatisch, wenn man guten Leg Drive hat und eine gute Startposition vor allen Dingen.
Das ist ein gutes Stichwort, wie du das sagst. Ich meine, Conventional wird oft als sehr simpel betitelt und es ist auch, also du ziehst halt an der Stange. Ist jetzt, man kann es gerne schlauer klingen, als man ist. Man kann es gerne verkomplizieren. Ich benutze immer so richtig gerne diese zwei Cues oder diesen Cue Slack Pull und dann, also Slack Pull so doll wie es geht und dann einfach nur Push so doll wie es geht in den Boden rein. Und ich finde, dass wenn man das wirklich mal gezielt umsetzt und nicht sich vor der Rap einfach nur denkt, ja, das mache ich jetzt gleich, dann geht man an die Rap und denkt sowieso nicht schon wieder dran, sondern wenn man sich das wirklich mal dem bewusst ist, dann merkt man erstmal, wie viel Power über die Quads in einem Deadlift eigentlich laufen. Natürlich ist es der Rücken, ganz klar, aber da erkennt man erstmal richtig, was es für ein großer Unterschied ist, an der Stange zu ziehen oder wirklich zu deadliften.
Und vor allen Dingen, ich glaube, das hast du jetzt gar nicht mit Absicht gesagt, aber es ist ja nicht der Rücken, es ist ja der Glut. So, der Rücken hält klar Spannung und die Spinal Erectors halten den Rücken in Position. Aber eigentlich das Letzte, was wir wollen, ist irgendwie mit den Armen ziehen oder die Schultern nach hinten bewegen, indem wir mit den Traps ziehen oder so. Das ist ja so ein bisschen oldschool, glaube ich, von den meisten Strongmen damals oder sehr Heavyweight-Liftern. Aber was ja eigentlich passiert ist, dass wir wie so ein ADL machen und dadurch Spannung in die Hantel bringen. Es fühlt sich dann halt an wie ziehen. Ich weiß nicht, kannst du auch sagen, ob du es anders siehst. Aber wir wollen ja eigentlich zum Beispiel die Arme relativ lang lassen, die Schultern lang bringen. Und wenn man jetzt ziehen würde, dann würde man entweder mit dem Bizeps ziehen oder halt wie beim Rudern quasi an der Hantel ziehen. Und eigentlich wollen wir das genau vermeiden.
Nee, bin ich bei dir. Bin ich voll deiner Meinung.
Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen so begriffliche Auslage, was...
Ich sag halt auch immer dauernd ziehen, ne? Und das ist halt
ja genau. Und das ist ja auch nicht verkehrt, weil du ja auf deinen Armen, Schultern, Rücken, also oberen Rücken vor allem, hast du ja Zugspannung. Das ist ja so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, als würde man ein Auto abschleppen. Ne? Du hast halt wie Seile dazwischen und so. Aber das Auto fährt ja trotzdem normal und du führst ja an der Hantel quasi eine Leg Press durch. Hast aber halt so kontinuierlichen Zug auf Oberkörper und Extremitäten, obere Extremitäten.
Du sagst dann schon genau richtig, wir wollen nicht ziehen, wir wollen es auf Zug bringen.
Ja.
Und ich habe da auch mal einen Aha-Moment gehabt. Ich finde ja sowieso Slack Pull initiiert halt auch, dass manche ja wirklich an der Hantel ziehen, einfach mit den Armen. Das wollen wir halt voll nicht. Und ich habe, finde ich, eine bessere Beschreibung für Slack Pull. Müssen wir ja auch mal irgendwie mal kurz erklären, ist natürlich, dass wir alles auf Zug bringen, auf Spannung bringen, dass wir quasi nicht nur uns in Position bringen, sondern uns mit dem Gewicht der Hantel in Position bringen, dass sobald wir dann das Gewicht hochbewegen, nicht auf einmal die 200 Kilo Gewicht der Hantel zu unserem Schwerpunkt dazukommen und uns auf einmal aus der Position reißen. Und wie ich versuche, besser jetzt Slackpull zu beschreiben, ist eigentlich, wir wollen uns in Position mit der Hantel drücken. Das heißt, du hast ein Spiel in der Hantel, du hast ein Spiel im Oberkörper, was du gerade meinst, Zug, dass der Rücken nicht auf einmal nachgibt, wenn die 200 Kilo der Hantel, ich sage jetzt einfach mal 200 Kilo, der Hantel wirken, sondern wir wollen uns mit diesen 200 Kilo in Position drücken, dass wir, sobald wir jetzt Kraft geben, das System, Körper und Hantel eins sind, auf Spannung sind, kein Spiel mehr haben und wir uns gesamt mit der Hantel hochbewegen können. Und ich finde, das wäre eine bessere Herangehensweise, sich in Position drücken, als ich ziehe irgendwas aus der Hantel raus oder so. Habe ich mal für mich festgestellt.
Was natürlich auch super wichtig ist, und das hat mir vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass der Deadlift ja trotz allem Push und Pull eine Hinge-Bewegung ist. Und das ist das wohl Wichtigste, oder zumindest für mich auf jeden Fall, das wohl Wichtigste an einem Deadlift. Und das, was auch, glaube ich, oftmals vergessen wird, egal ob Sumo oder Conventional, aber dass der Deadlift einfach ein Hinge ist und dieses Hinge-Pattern auch einfach extrem, extrem wichtig ist. Und man sieht das, finde ich, sehr oft, zum Beispiel bei so Sumo-Hebern, die von unten, sag ich mal, oder die, ich sag's anders, die super schnell vom Boden wegkommen und super, super schlecht in den Lockout kommen, die dann irgendwie an den Quads hängen bleiben, die dann vielleicht da failen, die super schnell vom Boden wegkommen und dann einfach wirklich V ist gleich null, kompletten Deadstop und dann wird nochmal so ein doch nochmal irgendwie nach hinten gelehnt. Und ich finde, da fehlt einfach sehr, sehr oft diese Hinge-Komponente. Und ich finde, das ist super wichtig, die wirklich gezielt zu trainieren. Also der Deadlift profitiert einfach, egal ob Sumo oder Conventional, für mich am meisten von einem stärkeren Hinge, von einem technisch besseren Hinge und ja, eben stärkeren Hinge. Das ist, Kona, das
was,
ist ganz,
was heißt
ganz
denn, was heißt denn das Wort Hinge eigentlich? Also es gibt ja natürlich so eine Dating-Plattform, aber was ist der Hinge
im Powerlifting? Ich meinte die.
Hat damit nichts zu tun.
Ich meinte jetzt die Dating-App.
Ach so.
Was meintest du denn, Maxi? Wieso hast du denn so gelacht?
ich dachte, es wäre die Hüftbeugung durch Zurückschieben der Hüfte.
Es geht nur darum, dass du deine Deadlift-Versuche immer auf Hinge hochlädst, dachte ich.
Das ist richtig.
Ja. Erfolgsquote 100%.
Ja, bei mir nicht so.
Also Hinge ist natürlich, dass man erstmal die Hüfte einfach nur beugt, ganz simpel. Aber eben nicht, dass man es durch eine Squat runtersquatten beugt, sondern durch ein nach hinten Schieben der Hüfte. Dass quasi Schulterbereich und Füße in Position bleiben, aber wirklich die Hüfte sich nach hinten bewegt und dadurch die Hüftbeugung kreiert wird. Und wo man sieht, dass es halt nicht der Fall ist, oft beim wirklich Anfassen der Hantel, dass die Leute runtergehen in einen guten Hinge, also quasi wie beim ADL. Das meinte auch, glaube ich, Kona mit Hinge trainieren. Das
genau, genau. Grad
wie ADLs, Stiff-Legged Deadlifts, Hyper-Extensions. Ist auch wirklich, oder Dumbbell-ADLs, sehr wichtig, um wirklich dieses Hingen zu trainieren, auch für den Squat eventuell. Und wo man sieht, dass es oft halt zusammenbricht und nicht funktioniert, ist, wenn die Leute nach der Hantel greifen, sehr schön runtergeben ADL und sobald aber nach der Hantel gegriffen wird, sieht man, wie einfach komplett das Bewegungsspielraum aus dem Rücken genommen wird und auf einmal der Rücken, der vorher neutral war, sich einrundet, um an die Hantel ranzukommen. Das genau. Ist meiner Meinung nach ein großes Problem.
Einfach super viel Flexion in der LWS. Und dadurch eben geht diese komplette Komponente des Hinges einfach verloren. Das aufzutrainieren ist prinzipiell, finde ich, sehr simpel. Eben gerade so durch Sachen wie RDL, Stiff Leg Deadlift, was auch immer, Hyper-Extensions, irgendwie irgendeine Extension-Variante im Rücken. Das Ganze aber umzusetzen, wirklich in die Competition-Deadlift-Variante, ist, finde ich, für die meisten sehr schwer. Noch schwerer, glaube ich, ist es vor allem für Leute, die einen guten Hinge in einem RDL-Szenario zum Beispiel, also in einem Conventional-Szenario hinbekommen, dann Sumo heben und da geht es dann wieder komplett verloren, weil das ja doch einfach zwei, ich sag mal, verschiedene Standbreiten, verschiedene Bewegungsmuster sind und dann kommt es eben sehr schnell wieder in dieses, ich nenne es mal Hip-Tuck, kann man das vielleicht so noch, dass du deine Glut so eintackst, so.
Meinst du Posterior Pelvic Tilt?
Dass die Hüfte kippt?
Ja, genau, ja. Sowas. So, okay. Genau. Und das ist eben verdammt schwer. Ich habe tatsächlich, das habe ich einmal bei einem gehabt, hat super funktioniert, habe ich jetzt danach nicht mehr gebraucht, so prinzipiell, oder noch nicht gebraucht, vielleicht kommt es ja wieder, aber Sumo RDLs gemacht. Und ist super spezifische Sache. Und ich dachte einfach, ich gehe mal so spezifisch wie möglich an das Problem ran Und das hat echt cool funktioniert. Also es wurde dadurch auf jeden Fall viel, viel weniger, ich sag mal, gerade rund in der LWS, rund von unten. Was dann aber auch ganz klar ist, die Bewegung wird von unten raus meistens einfach langsamer, weil du eben viel mehr in der Position bleiben musst. Dadurch wird aber dann auch meistens der Lockout besser. Also das ist so ein bisschen so ein, dem muss man sich, sage ich mal, bewusst sein, dass dann die Schwachstelle bzw. der Sticking Point sich eigentlich komplett verändert und es danach vom Boden eigentlich viel, viel langsamer ist, aber im Lockout schneller, statt davor vom Boden super schnell und im Lockout unmöglich langsam ist.
Äußert sich halt durch den, viele durch die, diesen krummen Rücken, was Leute sehen, wenn die LWS krumm ist, hat auch meistens damit zu tun, dass die Hüfte halt nach hinten kippt und also so ein bisschen dieser kackende Hund entsteht. Das passiert halt auch ganz oft beim Reinkeilen, wenn die Leute relativ neutral in Positionen gehen, ziehen halt Slack, drücken dabei die Beine ein bisschen durch und wollen dann reinwetschen, aber rotieren halt quasi nicht mit dem kompletten Körper zur Bar rein, sondern bewegen eigentlich nur die Hüfte zum Reinwetschen und dadurch rundet halt der Rücken ein. Man muss halt insofern aufpassen, dass natürlich der Hebel auf den Glut verkürzt wird dadurch und es leichter vom Boden geht, wie Kona schon sagt.
Genau.
Und das richtet sich dann meistens oben beim Lockout. Und da kommt man sehr schnell rein, wenn man halt leichte Reps hat, weil man so den vermeintlich schweren Parts gibt. Man kriegt es dann immer ganz gut in den Lockout mit dem Rücken. Also man muss halt den Rücken dann oben wieder strecken. Und das klappt bei leichten Reps sehr gut. Deswegen tendiert man oft, wenn man so jetzt kein schweres Peaking hat oder so, bei Rapsets sich so eine Technik anzueignen, die dann aber bei schweren schweren Lasten dann halt ein absoluter Weakpoint ist. Das heißt, ich gucke halt so, dass man schon seine Rapsets mit einem relativ neutralen Rücken heben kann. Der Oberrücken kann immer ein bisschen einrunden, das hat ja auch viel mit Technikoptimierung zu tun. Es gibt auch Leute, die haben gar kein Problem bei der Streckung und für die ist der Weak Link halt wirklich die Last vom Boden zu kriegen und dann profitieren die auch von einer leichten Einrundung oder Kippung. Ich finde vor allen Dingen bei Conventional sieht man da mehr Leute, die von dieser neutralen S-Kurve in einen wortwörtlich geraden Rücken in der LWS gehen, dass es halt wirklich gerade ist, meistens oben im oberen Rücken einrundet und der untere Rücken ist einfach ja, flach, sage ich jetzt mal. Damit kommen Leute gut weg. Muss man immer gucken, ob man es selber schafft. Und das stellt sich dann meistens bei den schweren Singles raus. Deswegen ist es halt ganz gut, auch mal vielleicht einen Topset drin zu haben, um zu kontrollieren, wird das hier der Limiting Factor am Boden oder wird es im Lockout? Da muss man halt seine Technik anpassen. Eine Übung, die ich da gerade mal probieren will bei Leuten, die es nicht schaffen, gegen Lasten halt den Rücken neutral zu halten, sind Good Mornings. Eine Sache, die ich halt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm habe und überhaupt nicht geprogrammt habe. Ich habe das irgendwie von Sean Noriega oder so neulich gehört und habe gedacht, ja, das macht ja total Sinn, dass man die vielleicht auch mit einer SSB macht oder an so einer Smith Machine. Da kann man A halt, eigentlich Smith Machine genial, die drückt, ich habe es ja einmal so einfach mal Trockenübung probiert aus Spaß, drückt dich halt perfekt in dieses Hinge Pattern. Weil da machst du halt keine Kniebeuge, das drückt dich halt komplett in den Hinge rein. Good Morning an so einer Smith Machine. Und da kämpft man halt intuitiv gegen diese Einrundung an. Wenn man irgendwie das Gewicht unten hat, dann lässt man das sehr leicht zu. Aber wenn das Gewicht von oben dich runterdrückt, tut man halt alles, damit das nicht passiert. Probiere ich gerade, glaube ich, bei ein oder zwei Athleten aus. Jetzt ist ja wieder Wettkampf. Danach werde ich es mal bei ein paar anderen testen, wie sich das so auswirkt. Und bin da ganz gespannt. Weiß nicht, ob ihr da noch gute Tricks und Tipps habt, wenn jemand zu dir einrundet.
Ja, ich habe tatsächlich, arbeite ich wirklich sehr viel mit dieser 45 Grad Hyperextension. Oder die eben auch, wenn ich sie manchmal, hätte ich es gerne ein bisschen aufrechter, manchmal gerne weiter nach vorne gelehnt. Dann mache ich das oftmals mit dieser Hyper-Extension-Variante, wo du eigentlich eine Stange in ein Rack reinlegst. Und das kannst du dann durch die Rack-Abstufungen so einstellen, wie es dir passt. Und dann eben mit so einem Hip-Thrust-Polster dahin, dass das nicht so wehtut. Und da kannst du dann nämlich so ein bisschen den Hebel oder den Winkel eigentlich für dich selber einstellen, wenn du sagst, okay, ich will jetzt kein 45 Grad, sondern ich will vielleicht ein 60, 70 Grad oder ich will vielleicht noch weniger haben, dann finde ich das immer ganz cool, aber
also Conan, du meinst jetzt als Alternative, wenn man die Maschine nicht hat oder eine Alternative zur Maschine will, dann kann man sich das mit einer Hantel im Rack bauen quasi.
Ja, aber ich meine, eine 45 Grad Hyperextension hat halt einen Winkel von 45 Grad.
Nee, es klang gerade so, als würde du dir bei einer 45 Grad die Hantel irgendwo ins Rack legen, aber es geht darum, die Maschine zu ersetzen.
Genau, sorry. falsch habe ich jetzt.
Da war jetzt ein bisschen schnippig. Der Kollege. Ah,
Jungs, ihr seid wirklich kleine Schlitzohren, ihr kleinen. Erzähl ich halt nicht mehr, gut, ist mir egal, so, nö, mag ich nicht.
Erzählst du eine 60 Grad Hyper-Geschichte?
Nö, mag ich nicht. Ich mach nur 45 Grad Hyper-Extension.
Nee,
Hyper.
Was machst du denn, du, Falk? So, was ist jetzt hier mit, was ist denn jetzt hier mit Schwerpunkt Füße?
Nee, so nicht. Du liest hier nicht nur Stichpunkte vor, jetzt erzähl du mal, was du hier machst.
Okay, ja, also ich hoffe einfach mal, dass wir über das Gleiche sprechen wollen. Mir geht's so ein bisschen darum, zu identifizieren, an welchen Punkten wir die Füße in den Boden drücken und wie wir die Last auf den und den Druck auf den Füßen verteilen. Ich sehe es nämlich ganz oft, gerade bei etwas schwereren Jungs, die Konvi heben, als auch bei vielen Sumo-Liftenden, dass sie so an der Seite über ihre Schuhe drüber rollen. Also gerade wenn man so Slipper hat, Notorious oder sowas, ist es ein sehr bekanntes Problem, finde ich, dass man an der Seite über diese Schuhsohle, die halt nicht so richtig hoch geht und nicht so richtig stabil ist, einfach drüber rollt. Und es ist wichtig, das ein bisschen zu vermeiden. Deshalb coache ich immer so, dass so drei Punkte am Fuß identifiziert werden, nämlich also wie so ein Dreieck kann man sich vorstellen, das so ein bisschen den Schwerpunkt nach innen zieht, also so unter dem großen Zeh an diesem Fußballen. Das sollte die ganze Zeit in den Boden drücken, dann direkt gerade seitlich davon weg, der Teil im Fuß und der innere Teil der Ferse, nicht das Hacken, je nachdem wie man das beschreiben möchte.
Hacke, Spitz. Hacke.
Kona guckt mich an, ganz vorwurfsvoll. Und das sind so die Punkte, die ich im Fuß identifiziere, wenn man sich darauf konzentrieren möchte.
Wir sagen nicht Hacke dazu. Hacke ist schon nur am Wochenende angesagt. Ja, aber da stimme ich Falk zu, muss ich sagen. Ich finde auch, es ist da nicht so wichtig, dann zum Beispiel drauf zu schauen, wo jetzt genau die Knie hingehen und ob die genau perfekt in dieser Linie bleiben oder so, sondern an welchem Punkt kann ich am besten oder am meisten und am effizientesten einen Push in den Boden bekommen. Und das ist oftmals eben so, wenn man eigentlich das Gegenteil macht von dem, was früher oft hieß, mit diesem, macht den Foot Arch, also dieses so ein bisschen verkrampfen den Fuß, dass da dieser Dreipunktstand kommt, sondern eigentlich genau das Gegenteil, so eher in die Richtung, ich kann kein Deutsch, macht den Fuß flach oder eher so ein bisschen nach innen.
Also diesen Arch kollabieren lassen und dass man wirklich
Kontakt da hat. Genau, flatten the arch.
Ja, ich würde auch sagen, Sumo, größtes Ding, dass die Leute nicht genug Druck auf der Innenkante haben. Und da hilft genau das, dass man sich Druck auf den C-Ballen kreiert. Und beim Conventional halt auch ganz oft, dass man schon fast, also dass man schon vorm Lift, sieht man, wie die Athleten so die Zehen hochziehen und auch im Lift die Zehen schon die ganze Zeit so in der Luft hängen und fast abheben. Oder wenn die dann in den Lockout kommen, dann einmal kurz der Fuß hinten auf die Hacke wippt. Und das ist meistens ein sehr starkes Indiz, dass man sich zu doll fokussiert zu ziehen von Anfang an und über die Hacken zu drücken. Und da ist es einfach wichtig, damit halt genug das richtige Maß an Knievorschub entsteht, dass man auch halt über den Vorderfuß Druck aufbaut und sich dann über den Schwerpunkt gerade hochdrücken kann, anstatt nur nach hinten zieht.
Wenn ihr das mal ein bisschen visualisiert haben wollt, also ich kenne einige, die das einfach so ein bisschen vor Augen haben müssen, guckt gerne mal bei Shane Hunt. Der hebt oft barfuß, oder zumindest hat er früher oft barfuß gehoben, und ich finde, da sieht man richtig gut, wie er die Druckpunkte auf dem Fuß verteilt hat. Und das ist eine gute Orientierung. Also wenn man das versteht und versucht umzusetzen, dann kann man das gern so machen wie er. Und dann ist man da eigentlich auf einem guten Weg.
Dann können wir eigentlich eine gute Überleitung machen bei dem Push durch den Fuß. Die Hantel muss ja nach oben. Was man oft beobachtet, ist, dass die Leute nach hinten drücken und wie gesagt zu oft schon die Zugbewegung einleiten oder die Hüftstreckung einleiten dominant. Und ich versuche es vor allen Dingen beim Sumo immer so zu cueen, dass man nur versucht, sich gerade hochzudrücken, dass die Hantel sich wirklich gerade nach oben bewegen sollte. Und der Lockout, wenn man das Gefühl hat, jetzt muss die Hantel noch ein Stück nach hinten, dass das eigentlich komplett easy passieren sollte. Das heißt, man hat schon die Knie gestreckt. Und das bisschen Hüftstreckung, um in Locker zu kommen, ist eigentlich wirklich nur ein nach hinten Lehnen der Schulter, was ohne Kraftaufwand passieren sollte. Oft machen auch die Leute diese Hinge-Bewegung zu oder diese Hip-Thrust-Bewegung. Man kühlt ja immer so ein bisschen erst einen Leg-Press in den Boden, dann einen Hip-Thrust. Und die meisten Leute leiten das schon so direkt nach dem Knie ein. Und dann sieht man halt diese typische Hinge-Bewegung, dass man die Hantel nach hinten bringen will, aber das mit sehr viel Kraft machen muss. Und auch ein guter Cue ist einfach, die Schultern versuchen, so lange wie möglich über die Hantel zu lassen. Und wenn man dann oben im Lockout steht, sich effortless nach hinten lehnen. Ich würde jetzt sagen, beim Conventional ist das ein bisschen zeitgleicher, dass man da ein bisschen mehr diese Hinge-Komponente hat und dann gleichzeitig die Knie und Hüfte auslockt. Genau, so würde ich das ungefähr immer beobachten wollen.
Klingt, als würden wir uns da sehr decken.
Der letzte Punkt wäre dann der Lockout. Den hat man jetzt schon angeschnitten. Wichtig ist dabei, dass die Hüfte komplett gestreckt ist und die Schultern so ein bisschen bewusst nach hinten gezogen werden, damit da auch keine Zweifel aufkommen. Was ich öfter mal beobachte, vor allen Dingen so bei Anfängern, ist, dass die halt nicht richtig im Lockout stehen. Dann wollen die halt diesen eindeutigen Lockout herstellen und fangen dann aber entweder an, sich komplett im unteren Rücken zu überstrecken. Das sollte natürlich echt nicht passieren. Das reicht, wenn die Hüfte durchgestreckt ist, so die Glutes angespannt sind, die Arschbacken quasi zusammengekniffen, das funktioniert auch mal ganz gut, und dann einfach die Schultern nach hinten gezogen, dann ist man eigentlich in einem deutlichen Lockout. Und worauf man achten sollte, ist, dass man bei diesem nach hinten Lehnen der Schulter nicht anfängt, die gestreckten Beine wieder einzuknicken und wieder in der Beugung zu gehen, weil auch die sollten gestreckt sein. Nicht durchgestreckt, aber gestreckt sein. Wenn er da erfahrene Kollegen hat, wenn die von der Seite gucken, kann man sich da eigentlich sehr schnell eine eindeutige Meinung einholen, ob das als Lockout zählt. Und ich würde sagen, da haben wir die Deadlift-Technik, worauf wir achten, was wir kritisieren, ganz gut abgeschlossen.
Ja, also vielen Dank an euch beide dafür. Ich habe hier ein kleines Problem und das wollte ich hier mal kurz vorstellen. Und das soll gar nicht so sehr sich auf Athleten beziehen, weil ich glaube, dass die größten Probleme im Umgang damit eher bei vielleicht den Coaches liegen. Beziehungsweise habe ich bei mir da so ein bisschen Probleme im Umgang identifiziert. Und zwar, wie ist es, wenn Athleten von mir aus einer Prep oder so oder nicht ganz so weit weg vom Wettkampf Reps failen? Bei mir passiert das irgendwie relativ häufig eher im Deadlift als in anderen Übungen, vielleicht mal auf der Bank, aber da ist es meistens nicht so tragisch. Wie geht ihr damit um? Also ich merke bei mir, um das mal kurz einzuordnen, dass ich schon ja so eine leichte Tendenz dazu habe, die Dinge persönlich zu nehmen, wenn dann kommt, ja, hier läuft gerade alles scheiße und ich sag Wettkampf ab und ich habe keine Lust mehr, ich höre auf mit Powerlifting. Also to that extent geht es dann ja manchmal so impulsiv, wenn man gerade eine Rap gefailt hat, fühlt man sich dann super schwach und dann so unwürdig und denkt, okay, der Plan hat nicht funktioniert oder ich bin scheiße oder sowas. Und ich sitze dann natürlich da und überlege mir, okay, war jetzt die Planung wirklich so kacke? Liegt's an mir? Habe ich jetzt wirklich da groben Fehler gemacht? Warum sagt die Person das so? Warum ist die so aufgebracht? Für mich wirkt das wie ein komplett rationales oder rational zu behandelndes Problem. Was macht man in so einem Moment? Das fände ich mal ganz interessant.
Also das Wichtige ist, das ist ja jetzt das haben wir ja bei mehreren Instanzen auch beobachtet, manchmal natürlich auch bei uns selber. Also mir ist es auch passiert damals bei der DM, dass ich davor nochmal den Squat gefailt hatte. Bank hatte ich jetzt auch ein, zwei Athleten, die nochmal ja so in dem Block vorm Wettkampf mal eine Bank gefailt haben. Ich meine, generell sollte man schon versuchen, Gewichte zu wählen, die halt machbar sind. Ein großes Problem ist einfach, auch wenn wir jetzt kein Fan sind vom klassischen Peaking und Overreaching, dass man dann halt nur noch extrem maximale Lasten bewegt, die eigentlich gefühlt erstmal alle zu schwer sind und dann aber hofft nach einem Taper, greift dann die Adaption. Man wird dadurch viel, viel stärker mit schweren Gewichten und die größere Ermüdung, die man dadurch angehäuft hat, geht dann weg. Das machen wir natürlich nicht konsequent so, aber zu einem gewissen Teil hast du natürlich mehr schwerere Lifts vorne im Peaking. Das heißt, die Topsätze werden schon mal ein bisschen höher angesetzt. Es sind auch vielleicht ein, zwei, drei mehr schwerere Sätze. Und was man halt immer balancieren muss, ist halt die Ermüdung. Und oft kann es sogar sein, dass dieses Peaking erstmal erfolglos erscheint, während man es macht, weil man dadurch einfach auch mehr Ermüdung ansammelt und dadurch die Lifts, die dann eigentlich gut laufen sollten, wenn man im Wettkampf performen will, auf einmal sehr, sehr schwer werden. Das nimmt man dann auch in Kauf. Klassisches Beispiel ist so Conventional Deadlift. Ich habe es fast immer, dass wenn ich den Opener heben lasse vom Wettkampf, dass der sehr, sehr schwer ist. Also das sieht dann schon eher aus wie Zweitversuch oder mehr. Und dann macht man einen Taper und auf einmal ist es halt ein legiter Erstversuch. Das heißt, es zeigt schon ganz gut, wie schwer dann mal die Lifts sein können in so einer Prep. Und trotzdem ist es natürlich immer sehr entmutigend, wenn man dann einen Lift fällt, da kurz davor, ist ja auch verständlich. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man natürlich dann angepisst sein kann. Ne? Man ist dann halt frustriert, das muss man auch ein bisschen zulassen. Aber man muss dann versuchen, ich meine, es gibt so viele Memes zwischen jetzt muss der Taper wirken und jetzt kommt die Zauberei, wie hier mit dem Zauberspruch, mit dem Taper. Gibt es ja wirklich schon viele Gags drüber, aber es ist halt wirklich so, dass man dann nach das harte Training, das man vor dem Wettkampf macht, dass da nochmal, ja, dass man sich auf dem Wettkampf natürlich fitter fühlt. Ne? Vor allen Dingen, wenn dann so eine krass schnellen Reduktion in der Leistung kommen, dann kann man sich zu 100% sicher sein, dass man nicht in 2 oder 3 Wochen auf einmal 10 oder 15 Kilo schwächer geworden ist im Deadlift. Das ist einfach nicht passiert. Es ist ja wirklich die Tagesform. Und dann muss man halt ein bisschen die Peaking-Strategie anpassen, sagt, okay, wir haben jetzt mehr Ermüdung vielleicht angehäuft als geplant, dann müssen wir halt ein bisschen stärker tapern, aber selbst das kann dann alles super gut ausgehen. Ne? Da muss man sich halt anpassen an den aktuellen Status. Auch gucken, wenn man einen Athleten hat, den man noch nicht so lange hat, wie reagiert der auf sowas? Geht der komplett krachen, wenn wir auf einmal schwere Reps machen? Hat das Timing gestimmt? Haben die Externals gestimmt? Manchmal wird man dann krank, verletzt sich, was weiß ich.
Ja, ich finde, ihr habt schon echt gute Punkte jetzt eigentlich angesprochen. Also ich finde es auch völlig okay, im ersten Moment emotional zu sein. Das ist, glaube ich, auch wichtig, um damit umzugehen. Aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen emotional sein, das kannst du ja für dich selber sein, oder dass du dann so ein bisschen, ich glaube, man kennt es ja, deinem Coach zuspammst und sagst, ey, scheiße, und ich habe gefailt und dies und das und alles ist daneben gegangen und nein, was soll ich jetzt machen? Ich suche mir schon mal die nächste Brücke. Das ist halt auf jeden Fall der falsche Ansatz. Mit sich selber so ein bisschen emotional umzugehen ist auch wichtig, weil es ist ja natürlich irgendwo so ein Fail und man kann sich ja dann mal fragen, okay, wieso? Woran hat's hier gelegen? Na gut, das fragt man sich natürlich
immer, woran es hier gelegen hat.
Aber das dann einfach auch mal ausblenden ist ein Skill, der super, super wichtig ist, weil das wird bestimmt nicht der letzte Fail gewesen sein in deiner Lifting-Karriere. Und deswegen muss man damit umgehen und dann vielleicht auch so gut es geht rational schauen, wirklich, woran hat das gelegen? Also, war es die Tagesform? War es irgendwie die Externals? Habe ich wirklich vielleicht über den Block verteilt meine RPEs schon durchgehend overshootet und jedes Mal, wenn ich eine 7 gemacht habe, war die 7 halt jedes Mal mit vollem Hype und es war so eine 7,5 und dann ist es ein bisschen eher so in die Richtung 8 gerutscht und hat sich das dann einfach dann von Woche zu Woche angestaut, bis wir jetzt in der letzten Woche sind und da ist dann natürlich alles auf einmal so zusammengekommen. Das sind halt alles so Sachen, die da betrachtet werden sollten und das ist dann auch sehr sehr abhängig von der Kommunikation zwischen Coach und Athlet, wie man damit umgeht, weil natürlich dein Coach plant für dich alles oder plant weitestgehend so gut es geht alles, aber manche Sachen sind dann eben auch nicht in seinen Händen und gerade eben sowas wie ja, letzte Woche war schon eher so eine 7,5. Ich habe trotzdem gesagt, war eine 7, war gut. Ich hätte bestimmt noch 3 gemacht. Und wenn ich noch 3-mal im Riechsalz zwischendrin geschnüffelt hätte und noch eine Minute Clustersatzpause gemacht hätte, dann wäre da safe auch noch einer hochgegangen. Ne? Ja, genau. Und das sind dann halt so Sachen, die sind dann außerhalb von der Möglichkeit als Coach da irgendwie zu agieren, weil ja, das liegt dann am Athlet selber und nicht an dem Coach.
Was ich so ein bisschen identifiziert habe, jetzt wird es ein bisschen anekdotisch. Jüngst hat Pascal Su, Shoutout an der Stelle, eine Story hochgeladen, dass irgendjemand ihm vorgeworfen hätte, dass er jetzt dadurch, dass er aufgehört hat mit Wettkampf-Powerlifting, dafür verantwortlich wäre, dass in Deutschland die ganzen jungen Powerlifter aufhören, Wettkämpfe zu machen oder bliblablub. Und
Wie kann man so wenig Verantwortung über sein eigenes Leben übernehmen? Und sagen, oh nee, der hat's gemacht, der ist schuld. So ein Quatsch, ey.
Und ja, also ist natürlich wirklich völliger Bullshit, ja, weil man spricht ja den Leuten dann komplett ihre Selbstwirksamkeit ab und das finde ich immer ein bisschen affig. Was aber tatsächlich ein Effekt ist, den ich verzeichne, ist, dass da wirklich, also es kommt da wirklich so ein Trend, dass sich jetzt jeder, der aufhört mit Wettkampf-Powerlifting, ob es jetzt mehr sind oder nicht, ist die andere Frage, aber ich habe so das Gefühl, dass sich dann auch viel darüber profiliert wird und das damit so umgegangen wird, als wäre das ein Riesenthema für Powerlifting Deutschland, dass Person XY jetzt aufhört mit Wettkampf-Powerlifting. Und ich hatte auch in solchen Situationen mit gefällten Reps schon den Umgang beziehungsweise so den Anflug bei der jeweiligen Person mit, ah, nein, dann höre ich jetzt einfach auf mit Powerlifting, es hat sowieso keinen Sinn mehr. Und das so als Option aufzurufen, finde ich halt wirklich immer ein bisschen affig, weil das so klingt, als würdest du versuchen, jemanden unter Druck zu setzen. Also wem möchtest du denn jetzt sagen, dass du aufhörst mit Wettkampf-Powerlifting? Oder wem möchtest du jetzt diese Option offenlegen oder anbieten, dass du aufhörst mit Wettkampf-Powerlifting? Weil dein Coach wird es sicherlich schade finden, aber der ist nicht verantwortlich dafür, dich in dem Sport zu halten. Der ist dafür, da deine Selbstwirksamkeit in dem Sport, den du dir ausgesucht hast, insofern umzusetzen, dass er dir Trainingspläne anbietet und Feedback, damit du in dem Sport, den du machen möchtest, besser werden kannst. Nicht dich dazu zu überreden, dass du diesen Sport länger machen sollst, obwohl er dir keinen Spaß macht. Wenn du irgendeinen anderen Sport auf einem leistungsorientierten Niveau machen möchtest, wirst du mit nicht genau den identischen, aber mit ähnlichen Mechanismen konfrontiert sein. Du wirst halt immer wieder auf die Schnauze fliegen, aus verschiedensten Gründen. Das können Technikumstellungen sein, das kann Überlastung sein, das kann sein, weil du jetzt am Wochenende wandern warst und dir dann gedacht hast, hey, jetzt nochmal Singles heben vorm Wettkampf ist eine richtig geile Idee und wir passen da nichts an oder wir fahren 24-Stunden-Rennen und bliblablub. So, es gibt, jetzt hab ich's wieder gesagt.
Wir brauchen, du musst wirklich ein neues Wort, was Neues lernen.
Counter, immer so ein Bing, wenn es gesagt wurde. Und man dreht sich da halt im Kreis. So, es gibt für die verschiedensten Situationen meistens eine Erklärung. Und von mir, und die einfachste Erklärung ist, Tagesform hat nicht gestimmt. Und das kann halt einfach sein, klar, du kannst der ganzen Sache auch ein bisschen intensiver auf den Grund gehen und sagen, ja, vielleicht lag es an der Planung, jetzt über die letzten Wochen haben wir zu viel Ermüdung angehäuft oder irgendwelche anderen außer wettkampfsportlichen Aktivitäten haben da ein bisschen Ermüdungseinfluss genommen oder schlecht geschlafen, schlecht gegessen, you name it. Irgendwas kann ja einfach immer sein. Versuch das zu identifizieren, versuch da möglichst rational dran zu bleiben, verschließ dich nicht vor deinen Gefühlen, das ist, wie gesagt, wie ihr jetzt auch schon erwähnt habt, eine völlig normale Reaktion, auch mal enttäuscht zu sein, wenn das Training nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat oder auch wie es geplant ist. Ist dann halt so, aber versucht da rational zu bleiben. Wenn euch reicht, dass ihr jetzt 3 Wochen vorm Wettkampf mal Gewicht liegen lasst, zu sagen, ja, ich höre jetzt auf mit dem Wettkampfsport, dann hört auf mit dem Wettkampfsport. Euch ist da keiner böse. So, ihr seht, ihr steht nicht in der Pflicht, vor irgendjemandem diesen Wettkampfsport auszuüben, vor allem nicht vor euch selbst. Und wenn ihr da keinen Bock mehr drauf habt, dann lasst es einfach bleiben. Ihr müsst da nicht so ein Riesending draus machen. Sagt dann einfach, okay, ich lasse es bleiben, ich hab da keinen Bock mehr, ich gehe jetzt Mikado spielen oder so. Ist top, macht das, kein Thema. Aber dann versucht nicht, euch mit eurem Coach darüber zu battlen, debattiermäßig, ob es jetzt Sinn macht, in dem Sport zu bleiben oder nicht. Das hat mit eurer Leistung überhaupt nichts zu tun. Und auch mit eurer Trainingsleistung an dem jeweiligen Tag hat es noch viel weniger zu tun. Es hängt einzig und allein und zu 1000% nur daran, ob ihr das machen wollt oder nicht. Und der Rest ist völlig egal.
Also man sieht ja, das ist ein sehr emotionales Thema auf mehreren Ebenen. Und ich hoffe, man ich meine, wir weiten jetzt sowieso das Thema ein bisschen aus, aber man merkt, glaube ich, auch, dass das nicht nur ein emotionaler Struggle für den Athleten ist, sondern auch für die Coaches.
Absolut.
Womit wir auch uns selber sehr viel diskutieren, wie wir mit sowas umgehen. Aber lustigerweise, wir haben ja selber diese duale Wahrnehmung davon, dem Problem einmal als Athlet selbst, weil wir haben alle das Problem genauso selbst gehabt, dass wir das gefühlt haben, wir enttäuschen unseren Coach, unser Coach ist nicht invested, dem ist es egal, unser Coach macht schlechtes Coaching, oder ich muss meinem Coach was beweisen. Diese Situation haben wir alle schon mal selber gehabt oder gefühlt, oder das sind auch aktuelle Probleme. Deswegen kann man das ganz gut auch aus Athletenperspektive nachvollziehen. Aber was wir halt jetzt auch immer mehr auch haben, ist natürlich die andere Seite, nämlich aus Coach-Perspektive. Und oft haben die Athleten halt ein völlig falsches Bild. Also was ich schon oft gehört habe, ist, man will ja den Coach nicht enttäuschen. Oder die bringen eine schlechte Leistung und denken dann, ja, jetzt ist mein Coach enttäuscht von mir. So eine Denkweise, das ist so verrückt für einen Coach, weil der niemals sagen würde, oh, der Athlet hat den Lift jetzt auf dem Wettkampf nicht geschafft, jetzt sind wir enttäuscht von denen. Das Erste, was wir uns denken, wenn ein Athlet einen Lift auf dem Wettkampf nicht schafft, ist, oh fuck, wir haben Scheiße gebaut. Also irgendwas haben wir vielleicht nicht falsch geplant, wie können wir das besser machen beim nächsten Mal? Und wir denken, hoffentlich ist der Athlet nicht auf uns sauer, dass es nicht geklappt hat. So. Und wenn halt ein Athlet sauer ist, weil er zum Beispiel einen Lift nicht geschafft hat, dann ist da halt sehr viel Emotion und man will einfach nur Dampf rauslassen und auch zeigen, hey, dem Coach vielleicht nur zeigen, hey, das ist jetzt nicht nur für, es geht jetzt nicht an mir vorbei, das belastet mich halt gerade sehr, aber das wiederum wirkt dann auf den Coach so wie eine Drohung, ja, dann höre ich jetzt auf, wenn das jetzt nicht besser wird, oder wie einen Vorwurf. Und das ist ja so rum oft gar nicht gemeint. Also das sind echt Probleme, die man oft sieht, die man halt, ich denke mal, auf dem Schirm haben sollte. Und was Kona schon gut sagt, ist so, diese Emotionen sind okay und das ist emotional, aber das sollte man versuchen, dann aus solchen Diskussionen rauszuhalten. Beziehungsweise, was ich ganz gut gefunden habe, oder wenn ich jetzt mit das mal merke, dass da sehr viel Wut und Frustration drin ist, dass ich sage, es ist klar, das sind Emotionen, die sind auch wichtig, dass man die rauslässt, aber lasst uns so diese Kommunikation nutzen, eine Lösung zu finden. Und teil lieber Frustration und Ängste und emotionale Sorgen mit mir, als die daraus resultierende Wut. Weil dieses, das ist alles scheiße, sowas in Chat zu beschreiben, das kommt als Vorwurf rüber, das bringt keinen was. Aber wenn man gerade sagt, ey, ich habe den gefailed und das hat mich echt getroffen, was machen wir jetzt so? Das ist okay. Die zweite Sache ist so ein bisschen emotionale Reife. Und damit strugglen wir alle, dass man halt unterscheiden kann, wie fühle ich mich jetzt im Moment und wie fühle ich mich in einer Woche. Und das hat jeder. Das wirst du auch nach 2-3 Jahren Training, wird man sehen, dass man im Moment denkt, jedes Peaking denkt man so, ey, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum tue ich mir das eigentlich an? Und wenn man dann aber mal fertig ist mit dem Wettkampf, eine Woche später und mal eine Woche wieder nicht trainiert, dann hat man auf einmal wieder so einen Bock auf Training und hat wieder so eine Motivation und immer dieses ich höre auf mit Powerlifting, wenn das jetzt noch einmal so läuft, oder ey, wenn ich den Lift nicht schaffe, dann kann ich gleich aufhören, oder wenn ich das Training jetzt so läuft, dann muss ich jetzt gar nicht zum Wettkampf gehen. Das ist meistens kein Zeichen dafür, dass der Sport einem nicht taugt, sondern dass man den viel zu ernst nimmt, sich viel zu viel Druck macht und dass man gerade vielleicht in einer emotionalen Situation ist, in der man Entscheidungen treffen würde, die man jetzt wieder bereut eigentlich nach einer Woche, beziehungsweise dass man sich gerade denkt, super scheiße fühlt, man denkt, Powerlifting macht mir überhaupt keinen Spaß mehr, und dabei ist es eigentlich nur dieser eine Tag oder vielleicht diese eine Woche, die scheiße läuft. Und die abstrahiert man dann im Kopf dann auf das ganze Jahr oder auf den ganzen Trainingsblock. Und da ist es einfach wichtig, mal Druck rauszunehmen. Es auch wirklich ernst zu nehmen, dass so eine Meat Prep anstrengend ist, so Wettkampf, dass die emotional viel abfordert, dass man auch mal an Momente kommt, wo das Training einem keinen Spaß macht. Aber dass man halt weiß, das ist im Moment nur so. Und wenn der Wettkampf rum ist, der wird Spaß machen, wenn wir den nicht mit zu viel Druck angehen, wenn wir den wirklich das Beste versuchen rauszuholen, was geht. Und auch danach wissen, hey, danach ist erstmal ein bisschen Pause, dann machen wir mal eine Woche nichts, dann machen wir mal entspanntes Training, dann sage ich meinem Coach mal, hey, ist mir gerade alles ein bisschen viel, können wir nach dem Wettkampf erstmal ein bisschen Halligalli-Training machen für von mir aus auch ein paar Wochen oder so. Das ist völlig okay und da ist einfach wichtig, dass man versucht, das einfach immer besser einschätzen zu können. Ganz wird man es wahrscheinlich nie wegkriegen.
Ganz kurz nur auf das Thema mit der emotionalen Reife, also ich habe es nicht, und auch wir, ich spreche einfach mal für uns, wir haben jetzt nicht den Anspruch, hier zu sitzen und mit dem moralisch überlegenen Zeigefinger auf euch herabzuschauen und zu sagen, hier, ihr Scheifchen, macht das jetzt so und ihr müsst da reifer werden, sondern wir haben alle unsere Struggles damit, sowohl, wie Maxi schon gesagt hat, auf Athleten- als auch auf Coach-Seite, außer Kona. Und wir müssen auch dran arbeiten. Und so eine Prep ist halt nicht nur, okay, wir werden körperlich stärker, sondern versuchen uns auch mental weiterzuentwickeln. Aber das ist alles, was ich dazu noch sagen wollte. Vielen Dank.
Als praktischer Tipp nochmal ganz wichtig dran, um zurück zum konkreten Thema zu kommen. Wenn man so einen Lift failt, das sehe ich halt, wie gesagt, auch ganz oft, sollte man den nicht versuchen, noch ein paar Mal zu wiederholen. Vor allen Dingen in der Prep, wo halt ein sehr, sehr schwerer Single geplant ist, kann das okay sein, den dann halt gerade so nicht zu schaffen. Und dann schafft man den vielleicht auf dem Wettkampf und kann das rechtzeitig noch wegtapern, die Ermüdung. Wo es halt schwer wird, wird, wenn man dann noch 2, 3, 4 Singles dann nochmal macht. Also ich sehe das oft beim Conventional Deadlift oder auch bei der Bank, dass man aus Frust dann halt sagt, okay, ich mache das jetzt nochmal den Lift, ich mache das jetzt nochmal. Aber wenn man dann diese schwere Belastung dann nochmal 2-mal macht, dann wird es wirklich schwer, das bis zum Wettkampf wieder rauszukriegen. Also da wirklich runterschlucken und dann sagen, ey, lief kacke, aber dafür, wenn man halt nochmal Ehrgeiz hat zu pushen, dann lieber in den Back aufs Gas geben. Aber da auch sinnig sagen, okay, wie geht's mir gerade? Vielleicht ist man auch wirklich zu ermüdet, dann halt sinnvoll das letzte Training oder eins der letzten Trainings gestalten, danach reflektieren, wie man es besser macht beim nächsten Mal und da nicht irgendwelche krassen Frustreaktionen machen.
Okay, ihr Lieben, ja, vielen Dank für die sehr detaillierten Insights und Inputs. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, fürs 5-Sterne geben. Wenn ihr noch Coaching braucht, dann meldet euch bei uns in den DMs, damit ihr an uns und wir an euch und an uns wachsen können. Deshalb schreibt uns gern und ich bedanke mich bei euch beiden für das geile Mitsprechen und wir hören uns nächste Woche wieder im Bird Gang Powerlifting Podcast. Bis dahin. Tschüssikowski.
So, auf dem mal guten Tag, mein Name ist Falk Pommer.
Ich grüße euch.
Wir sind hier beim Vogelfreunde-Podcast.
Habe ich euch noch ganz besonderes Exemplar mitgebracht.
Maxi, drück auf den Knopf.
Let's go.